Christoph Strasser, Extremsportler, heute zu Gast bei uns im Riesenrad. Es freut uns sehr, dass Sie heute hier sind. Sie tauchen gerne in endlose Weite ein, sitzen gerne sehr lange auf dem Rad. Wie schaut es aus mit einer Fahrt im Riesenrad?
Ja, schon ewig, glaube ich, nicht mehr gemacht. Das letzte Mal, glaube ich, in der Schulzeit bei einer Wienwoche. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, was sich alles verändert hat und freue mich sehr. Ja.
Christoph Strasser, ein außergewöhnlicher Gast mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wie außergewöhnlich? Sehen Sie selbst.
Christoph Strasser. Sein Motto: genügend Schlaf, entspanntes Radfahren und gemütliches Essen. Alles überbewertet. Wer beim Race Across America zu den Besten gehören möchte, bei 24-Stunden-Rennen Weltrekorde im Visier hat und ohne Begleitung auf sich allein gestellt durch ganze Kontinente fährt, der setzt andere Prioritäten. Möglichst lange, möglichst schnell. Christoph Strasser. Ein Leben im Extrem.
Christoph, würden Sie sich als extrem bezeichnen?
Danke für die Frage, weil ich bei der Einleitung schon gedacht habe, Extremsportler habe ich auch schon eigentlich länger nicht mehr gehört, weil es hat sich mittlerweile schon etwas herumgesprochen, zum Glück, dass wir, die diese Sportarten halt betreiben, also das Langstreckenradfahren oder das Ultracycling, wie man es auch nennt, halt nicht als extrem empfinden, sondern ich habe sehr gern, wenn man sagt, Ultradistanz oder Ultraradsport, und deswegen hat sich extrem eigentlich schon ein bisschen so verabschiedet aus dem Wortschatz.
Dann ab jetzt der Ultracycler hier bei uns im Riesenrad. Und Sie als Ultracycler haben drei Dinge mitgebracht.
Genau.
Welche sind das denn?
Ich habe mitgebracht drei Dinge definieren, die ganz speziell sind. Das ist jetzt vom letzten, so jetzt einmal, Abenteuer, und das ist wirklich ein Abenteuer vom Transcontinental Race, wo eben ich unsupported unterwegs war. Die Stempelkarte, beziehungsweise eigentlich auch alles, was man im Endeffekt davon mitnimmt. Das ist sowas wie die Trophäe. Und dann noch mit das dazu passende Trikot, das ich da angeguckt habe, weil das irgendwie deswegen auch, finde ich, so eine Geschichte erzählt. Man sieht einfach, es ist zerrissen, es wird trotz Waschen nicht mehr sauber. Das hat halt wirklich was miterlebt, weil bei so einem Unsupported-Trainer gibt es halt im Prinzip keinen Kleiderwechsel. Da fährt man und startet man mit dem gleichen Trikot. Und dann habe ich noch mitgebracht, so eine Siegertrophäe vom Race Across America. Das ist ja für mich dann schon was ganz, ganz Besonderes. Und da, wo ich 2019 das letzte Mal gewonnen habe, das ist ja das im Prinzip, was es als Preisgeld gibt. Das Preisgeld gibt es für keines. Es gibt diese schöne Holztrophäe und die hat natürlich einen Ehrenplatz.
Sie sind der erfolgreichste Teilnehmer des Race Across Americas mit 9 Teilnahmen, 6 Siegen und dem Streckenrekord, den Sie immer noch halten. Und es ist ja unvorstellbar, was das für eine physische und auch psychische Belastung ist. Sie fahren von der West- zur Ostküste. Es sind über 7 Tage, die Sie unterwegs sind, mit sehr wenig Schlaf. Also sehr, sehr viele große Herausforderungen. Bevor wir über all diese Herausforderungen sprechen, was bewegt Sie dazu, an diesen Rennen teilzunehmen?
Es war eigentlich so ein Bubentraum von mir, weil das Rennen auch in Österreich oder einfach so im deutschsprachigen Raum auch sehr berühmt ist und sehr bekannt ist. Unter anderem auch deswegen, weil zum Beispiel der erste Europäer, der das Rennen gewonnen hat, Ende der 80er Jahre, war der Franz Spielauer aus Österreich. Dann hat der Wolfgang Fasching aus Österreich 3-mal gewonnen. Und jetzt war das halt immer in den Medien sehr präsent. Und ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe Bücher gelesen, in den Zeitungen mitverfolgt. Und das war im Prinzip einfach so für mich so das ganz große Ziel, einmal im Prinzip da mit dabei zu sein. Und ich habe dann während dem Studium halt auch sehr viel Zeit investiert ins Training und habe dann über kleinere Rennen, die ich vorher gefahren bin, so 24-Stunden-Rennen, Glocknermain zum Beispiel, Graz-Cross-Glockner-Retour, da ist mir dann eigentlich aufgefallen, dass ich nicht nur einmal beim Race Across America mitfahren möchte, sondern dass mir der Sport generell jetzt wirklich ja sehr taugt und dass ich da wirklich Begeisterung dafür habe. Und dann ist eigentlich auch so die Liebe zum Wettkampf irgendwie auch entstanden. Es ist dann ein bisschen schwierig losgegangen, aber im Prinzip waren das die ersten Erfahrungen und die ersten, sagen wir mal, Rennen, die mich da hingebracht haben.
Ja, Sie sprechen das Jahr 2009 und das Jahr 2010 an, zwei sehr schwierige Jahre hintereinander. Diese zwei ersten großen Rennen mit dem Race Across America und 2010 dem Race Around Austria, wie waren diese Jahre für Sie?
Ja, ich bin halt beim ersten Race Across America ausgeschieden und habe so ein Lungenödem und einen Lungeninfekt entwickelt unterwegs. das bei dem Rennen sehr oft passiert, weil man halt erstens einmal, man startet an der Küste, dann hat man die Wüste, es wird extrem heiß, also bis zu 45 Grad. Man trinkt sehr viel, der Körper muss mit der Flüssigkeitsmenge irgendwie umgehen. Das kann passieren, dass im Körper sich Flüssigkeit rückstaut, dass man so kleine Ödeme bildet im Körper, in der Muskulatur. Und dann kommt man in die Rocky Mountains, dort über 3000 Meter Höhe, da ist die Luft dünn, da ist die Lunge sowieso quasi unter Belastung. Und der Gesamtstress, Temperaturschwankungen, Höhenunterschiede, wenig Schlaf, das ist halt oft auch für das Immunsystem zu viel. Und deswegen bin ich da bei der Hälfte ausgeschieden. Und auch ein Jahr später, als ich nicht beim RAM teilgenommen habe, weil es halt einfach sehr kostspielig ist und ich nicht die Sponsoren gefunden habe, ein Jahr später, bin ich beim Racing in Austria gestartet. Das ist circa die halbe Distanz, wie der Name sagt, rund um Österreich. Ähnlich große Herausforderung, aber wesentlich einfacher zum Organisieren. Und dort habe ich wieder das gleiche Problem gehabt, wieder ein Lungenödem und bin wieder ausgeschieden. Und dann haben wir natürlich überlegt, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee, den Sport auszuüben und vielleicht bin ich einfach nicht robust genug und kann das vielleicht in Zukunft einfach nicht schaffen. Und das war sehr eine schwere Zeit mit viel Zweifel.
Und wie haben Sie dann auch diese Motivation bekommen zu sagen, 2012 geht's weiter?
Man ist natürlich irgendwie stolz, wenn man das alles allein auf die Beine stellen kann und ich habe damals im Prinzip eigene Trainingspläne gehabt und keinen Trainer. Das ist erst später dann gekommen und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann verstanden habe, der was mehr trainiert, kann bessere Leistungen bringen, kurzfristig, aber irgendwann kommt man halt so ins Thema Übertraining. Oder im Beruf würde man sagen Burnout. Und das ist natürlich schlecht und wie ich dann entschlossen habe, passt, ich brauche einen Profitrainer, der das wirklich versteht und kann, dann habe ich mit weniger Training, also von teilweise 40 Stunden in der Woche, was halt wirklich enorm ist, reduziert auf 25 bis 30 oder manchmal etwas mehr Wochenstunden am Rad. Und so wie dann, glaube ich, körperlich mir aus diesem Tal irgendwie rausmanövrieren können.
Wer war denn dieser Trainer, den Sie sich dann zur Seite geholt haben?
Dr. Hochgatterer aus Linz. Und der ist dann auch viele Jahre so der Teamchef gewesen, der quasi mein 11-köpfiges Betreuerteam dann auch vor Ort immer angeführt hat.
Ja, und er ist jetzt mittlerweile der Teamarzt vom LASK. Nicht das
richtig, ja, jetzt im Fußball gewechselt, könnte daran liegen, dass man beim RAM kein Geld verdient und beim LASK vielleicht doch.
Aber es hat ihm viel Spaß gemacht. Ich habe Ihnen nämlich eine kleine Überraschung mitgebracht.
Hallo Christoph, lustigerweise hat mir mein Handy gestern ein Foto von uns vorgeschlagen, 2009 bei deinem ersten RAM. Da waren wir noch richtig frisch und jung und unschuldig. Zwischen sind wir beide schon ein bisschen abgekämpft. Mir sieht man es nicht so an, aber bei dir sieht man es schon ein bisschen. Vor allem mit der neuen Frisur, die neue Trends setzen wird. Ich bin irrsinnig stolz, dass ich dich so lange begleiten habe dürfen, mal intensiver, mal weniger intensiv. Ich habe von dir gelernt, dass es nach jedem Down wieder ein Hoch gibt, dass der Mensch viel mehr aushält, als er glaubt, und es war immer wieder aufregend und bewundernswert zu sehen, wie du dich bemüht hast. Du hast dich wirklich immer sehr bemüht und eigentlich finde ich, dass du das, was du machst, ziemlich gut machst, ganz egal, was die anderen sagen.
Großartig.
Also sie setzen Trends mit ihrer Frisur.
Ja, es war jetzt im Prinzip die komplette Botschaft, da waren sehr viele Witze drinnen, die wir uns immer gegenseitig quasi so haben sie mir sehr viel aufgezogen, weil wenn man heute halt irgendwie 8 Tage durch Amerika fährt gemeinsam, da wird ziemlich viel Blödsinn erklärt. Und da waren sehr viele versteckte Pointen drinnen, die man vielleicht als Außenstehender nur teilweise versteht. Aber ich bin so dankbar, dass Leute dabei sind, die mich unterstützen, die mir einfach auch so viel Kraft geben und auf dem ich so verlassen kann und wo ich alles abgeben kann. Jede Entscheidung macht dann das Team für mich, ich tue wirklich nur treten. Und die Betreuer sagen dann oft so, ihr sie haben ja gar nicht so viel gemacht, aber sie haben sich von mir so viel abschauen können und ich glaube, das ist so ganz eine wichtige Basis, dass es gut funktionieren kann in so einem Team, in so einem Rennen, dass man eben sie gegenseitig so wertschätzt und sie so vertraut.
Sie fahren in diesen rund 5000 Kilometern in unter 8 Tagen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 26,4 km/h, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie viel isst man da? Wie viel verbrennt man? Wie viel muss man trinken? Ich glaube, das ist eine Frage, die Sie oft gestellt bekommen. Aber es ist ja, ich glaube, völlig unvorstellbar, was das eigentlich für den Körper bedeutet, so viele Stunden am Tag so einen Hochleistungssport zu betreiben.
Es ist ein ganz wichtiges Thema, Essen, Trinken, weil nur wenn man sich quasi gut versorgt, kann man seine Leistung weiterhin bringen. Und deswegen ist so das Dosieren wichtig und das richtige Pacing. und auch dazu die Kalorienaufnahme. Und wir machen das in dem Fall mit Flüssignahrung. Das sind so kleine Fläschchen, die haben 300 Kalorien, eins pro Stunde, plus Elektrolyt, Kohlenhydratgetränke. Und da komme ich dann auf ja, 12.000 bis 15.000 Kalorien Zufuhr pro Tag. Das wäre ungefähr 1,5 Kilo Körpergewicht, das man zunimmt, wenn man sich nicht bewegt in der Zeit. Und das ist natürlich nur in der Form für die Verdauung möglich, das aufzunehmen.
Wo trinken Sie und wo essen Sie? Wo putzen Sie Zähne? Wie gestaltet sich das?
Das ist alles am Radl. Also zum Stehenbleiben gibt es wirklich nur dann einen Punkt, wenn man das Radl wechselt vom Zeitfahrrad aufs Bergrad oder wenn es um kurze Schlafpausen geht.
Das heißt? 20
Minuten Powernaps oder in der Nacht 40 Minuten bis 60 Minuten ungefähr.
Können Sie jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen, wie lange sind Sie unterwegs und wie viel schlafen Sie in der Zeit?
Die ersten eigentlich 36 Stunden geht es ohne Schlaf. Dann kommen einmal 20 Minuten Powernaps, einer pro Tag. Und erst in der zweiten Hälfte des Rennens kommen dann die Pausen von einer Stunde täglich. Und das ist dann halt nur dann möglich, wenn einfach auch das Team wahnsinnig gut arbeitet, weil sie müssen mich wachhalten, sie müssen mich in schwierigen Phasen unterhalten, man muss reden miteinander, es ist ohne Betreuer könnte ich niemals mit so wenig Schlaf auskommen. Und natürlich auch, das ist wie ein Formel 1 Boxenstopp, dass man in der Schlafpause wenig Zeit verliert. Also wenn man eine Stunde schläft, soll man nicht länger als eine Stunde 15 stehen.
Was passiert mit dem Körper, wenn man so wenig schläft?
Körperlich erstaunlicherweise geht es natürlich bergab, aber es ist nicht so schlimm, wenn die Versorgung gut ist. Kann man sich das wirklich vorstellen wie ein Motor, der läuft so lang quasi Treibstoff kriegt. Und schwierig ist körperlich am ehesten die Kontaktpunkte zum Rad, also Gesäß, die Finger, die Nerven in den Händen durch die Vibrationen am Lenker, die können taub werden. Solche Dinge sind ganz oft das Thema. Aber jetzt so die reine Erschöpfung ist durch eine gute Verpflegung, gute Ernährung eigentlich sehr, sehr lang zum Rauszögern.
Jetzt gibt es ja auch Geschichten von Ihnen, wo Sie wirklich nach einer kurzen Schlafpause nicht mehr wissen, warum Sie da sind, was Sie da tun. Was passiert da im Kopf?
Man ist verwirrt, man vergisst, man kennt sich nicht mehr aus. Ich habe auch viele Geschichten gehört von anderen Teilnehmern, wo es wirklich so ein bisschen so Verfolgungswahn und Paranoia und Ängste gibt. Und das habe ich zum Beispiel zum Glück so nie erfahren. Ich war einfach nur gemerkt, dass man halt einfach Dinge sieht, die nicht da sind. Einmal zum Beispiel war es ganz lustig, beim Race Around Slovenia da ist der Start abends und dann fährt man ungefähr 2 Tage, das heißt man hat dann die zweite Nacht hintereinander, wo ich probiert habe, gar nicht zu schlafen. Und da haben wir dann eingebildet, die weißen Markierungen auf der Straße, das ist abgerolltes Klopapier und ich habe mir dann eingebildet, ich muss das Klopapier wieder aufrollen und quasi da Ordnung schaffen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist viel zu viel, ich kann nicht jetzt 10 Kilometer Klopapier aufholen, das geht nicht, da wäre ich niemals fertig. Und dann war ich total verzweifelt, weil die Klopapierrollen so lang waren. Und irgendwann ist mir halt dann bewusst worden, das ist eine Straßenmarkierung, kein Klopapier. Auch solche Dinge können zum Beispiel passieren.
Sie kriegen von Ihrer Umgebung also einiges mit. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie viel kriegen Sie mit? Sie haben viel von Amerika gesehen, von Nordamerika, haben unter anderem auch ein Solo-Projekt gestartet, Down Under 7, wo Sie quer durch Australien gereist sind.
Ich kriege schon sehr viel mit, weil einfach auch, blöd gesagt, ich habe dann wirklich viel Zeit, um mir die Gegend anzuschauen und teilweise ist die Landschaft so beeindruckend. Das sind ja wirklich auch mitunter so Beweggründe, das so ein Rennen zu fahren, was einfach halt ein unglaublich schönes Erlebnis ist in der Natur. Ich habe auch andere Sachen gemacht, wie 24-Stunden-Weltrekord auf der Bahn, da war das ganz anders, da ist es mir nur um die sportliche Leistung gegangen und da war es rundherum eine Katastrophe, das war ganz, ganz schlimm.
Sie sind der erste Mensch, der in 24 Stunden mehr als 1000 Kilometer gefahren ist, nur um das einmal ganz kurz ein bisschen vorstellbar zu machen, auch für unsere Zuschauer, das ist von Burgenland bis Vorarlberg sind es circa 713 Kilometer, also nicht einmal diese Strecke. Wieso wollten Sie diese magische Marke knacken? 1000 Kilometer, über 1000 Kilometer in 24 Stunden zu fahren.
Dieser 24-Stunden-Weltrekord ist recht oft verbessert worden und immer wieder hat es da Versuche gegeben. Und dann war mein erster Versuch in Berlin 896, da wollte ich die 900 schaffen, das hat es bisher noch nicht gegeben. Und dann habe ich bei einer 24-Stunden-WM, wo halt mehr Teilnehmer auf der Strecke waren, auch ohne Windschatten schon 913 geschafft. Ich dachte, okay, es könnte schon noch mehr gehen und auf der Bahn Im Velodrom war das große Ziel, die 1000 zu schaffen, weil da hat man natürlich perfekte, perfekte Konditionen. Sagt man Konditionen?
Konditionen, ja.
Genau. Ja. Das war aber körperlich und mental so zermürbend und wirklich fürchterlich brutal. Das waren die unlustigsten und schwierigsten und wirklich brutalsten 24 Stunden, die ich jemals erlebt habe. Da habe ich 941 Kilometer geschafft. Neuer Weltrekord, bei Weitem keine 1000. Und ich habe mir gedacht, einen Versuch mache ich noch. Und zwar im Freien, weil es da einfach körperlich wesentlich einfacher ist. Da gibt es ganz viele Feinheiten, wie man das Rad noch ein bisschen schneller machen kann. Im erlaubten Bereich, dann ist vielleicht noch mehr möglich. Und dann war es tatsächlich so, dass 1000 Kilometer geschafft wurden. Und das Ganze, glaube ich, 40 Minuten vor Ablauf der 24 Stunden. Und da war ich im Zeltweg in der Steiermark auf dem Flieger Horst unterwegs, wo die Eurofighters normalerweise starten. Da ist für mich ein Tag quasi die Strecke freigehalten worden und da habe ich meine Runden drehen dürfen. Das war echt, echt großartig.
Ihr jüngster Erfolg, Sie sind Sieger vom Transcontinental Race und ich habe Ihnen zwei Dinge mitgebracht und Sie sagen mir jetzt, ob Sie die noch essen können. Was hat es denn damit aus?
Oh. Okay. Bitte nicht. Also ich habe von dem wirklich genug. Ich esse es im Alltag auch nie. Aber beim Transcontinental Race gibt es halt kein Betreuerteam. Und das macht halt generell dieses unsupported Fahren aus. Das ist eigentlich, kann man sagen, eine eigene Disziplin. Und da muss man selber sich die Route zusammenstellen. Man hat Checkpoints, 4 Checkpoints in Europa. Zwischen diesen Checkpoints muss man die Route frei planen. Und natürlich auch Verpflegung muss man sich selber darum kümmern und die Schlafstrategie muss man sich selbst kümmern. Also darf nur Dinge verwenden, die man öffentlich zugänglich für alle quasi nutzen kann. Und genauso beim Essen bleibt dann halt nicht viel anderes über wie Tankstellenfutter. Und da gibt es halt diese dreieckigen Toastbrot-Sandwiches, dann gibt es Schokoriegel, Cola und Wasser und Espresso. Viel mehr war nicht drinnen und es war erstaunlich, was der menschliche Körper eigentlich aushaltet, auch jetzt, wenn man sich wirklich fürchterlich schlecht ernährt. Das geht über einen gewissen Zeitraum anscheinend gut.
Sie haben gesagt oder Sie sagen immer wieder, dass das Team das Wichtigste für Sie ist. Beim Race Across America beispielsweise. Ja. Jetzt fahren Sie ein Rennen ohne Ihrem Team, gewinnen das auch noch. Wie hat sich denn das unterschieden im Gegensatz zu den anderen Rennen?
In dem Moment musst du eigentlich ganz allein den Job von 11 Betreuern machen. Navigieren, Schlafstrategie. Ich habe viel mehr geschlafen als normal. Es waren 3 Stunden pro Nacht, damit ich eben klar bleibe im Kopf. Weil Schlafentzug, Halluzinationen im schlimmsten Fall oder einfach Unkonzentriertheit, Müdigkeit kann man sich nicht leisten. Es hat da wirklich sehr, sehr viele Herausforderungen gegeben, aber wenn man sich das jetzt anschaut, das ist so die Karte, man kriegt bei jedem Checkpoint einen Stempel. Ich bin so bei Checkpoint 1 und 2 war ich noch recht weit hinten, da habe ich bis zu 9 Stunden Rückstand gehabt und dann habe ich eigentlich unterwegs bei Checkpoint 3 und 4 schon sehr viel dazugelernt gehabt, habe super aufholen können, bin dann nach vorn gekommen und bin schlussendlich als Erster im Ziel. Ob als Erster den Stempel kriege, quasi in Burgas, in Rumänien.
Und der Sieg wäre Ihnen fast verwehrt geblieben. Sie wären fast disqualifiziert worden wegen 1 Euro. Was hat es damit auf sich?
Genau. Da ist es um genau so ein Getränk gegangen. Ein sehr geschätzter Kollege, der Ulrich Bartholmös aus München, der meiner Meinung nach Favorit war für das Rennen auch und der war lange Zeit in Führung. Und ich war, wie gesagt, nach 3 Tagen ca. 9 Stunden hinten und habe es dann aber bis Rumänien doch geschafft, nochmal aufzuschließen. Und dann haben wir uns nach 3500 Kilometer und 1 Woche das erste Mal begegnet. Und self-supported hat strenge Regeln. Unter anderem geht es darum, keine Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen oder von anderen Fahrern. Wenn es jemand schlecht verpflegt, zu wenig dabei hat, zu wenig eingekauft hat und er ist quasi out of food, darfst du ihm auch nicht helfen, sonst verliert er den Status unsupported. Und das war leider beim Ulrich und bei mir so ein Grenzfall. Er war voll bestückt, er hat alle seine Trinkflaschen voll gehabt, er hat genug zum Essen gehabt, ich genauso. Aber wie wir uns getroffen haben, haben wir gesagt, okay, zur Feier des Tages, wir kennen uns gut, wir trinken jetzt schnell Cola gemeinsam 3 Minuten und Smalltalk und dann fährt jeder seinen Weg wieder weiter. Und jetzt hat er seine Karte hat nicht funktioniert, er hat die einheimische Währung nicht gehabt, so wie ich ihm das Cola bezahlt. Und das war jetzt halt dann so ein Fast-Regelverstoß. Wir haben dann mit der Rennleitung diskutieren können, haben erklärt, oder das ist dann auch verstanden worden, dass ich ihm nicht quasi aus der Patsche geholfen habe, sondern es ist gegangen um eine sportliche Geste und nicht um ein Problem, das ich für ihn gelöst habe.
Ihr nächster Sieg, das nächste Rennen, wo Sie gewonnen haben und Sie haben es vorher schon erwähnt, es gibt kein Preisgeld. Mhm. Fühlen Sie sich manchmal unfair behandelt bei dem, was Sie alles reinstecken? Sie sind einer der einzigen Profis, wahrscheinlich einer der einzigen, der auch von diesem Job leben kann.
Ich habe es anfangs schon irgendwie etwas ungerecht empfunden, dass es in anderen Sportarten wirklich viel Preisgeld gibt und teilweise Antrittsgeld und so weiter. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass so ein Holzbrett oder so ein Stempelheft doch ganz was Schönes ist. Und ich denke ganz ehrlich, dass es mit Preisgeld vielleicht von der sportlichen Wertigkeit her, besser gesagt von der Fairness her, der Sport ist sauber, der Sport ist fair, da geht es um Sportsgeist, um Fairplay und ich glaube, das bleibt dadurch erhalten, dass es um kein Geld geht.
Wie sieht der Alltag eines Christoph Strassers aus? Wie lange trainieren Sie für ein Rennen und wie viele Stunden am Tag verbringen Sie am Rad?
Unterschiedlich, je nach Trainingsphase, aber ich sage so zwischen 4 und 7 Stunden Training. Meistens schlafe ich ein bisschen länger, dann gibt es ein Frühstück, dann gibt es das Training. Und dann je nachdem, ob noch Termine anstehen, also wir haben ja einen Online-Shop, wo einiges zu tun ist. Ich mache eben Vorträge. Eigentlich bin ich selbstständig mit Schwerpunkt Radfahren. Aber ich muss sagen, als Profi muss man sich das so vorstellen, ich kann nicht vom Radlfahren von meinen Sponsoren leben, sondern damit kann ich mir diese Wettkämpfe finanzieren. Und das, was ich zum Leben brauche, kommt quasi über meine anderen Tätigkeiten.
Ihre Partnerin unterstützt Sie auch bei diesen Tätigkeiten. Wie geht sie denn mit ihrem Job um und damit, dass sie sie manchmal auch in Verfassungen sieht, die vielleicht nicht so schön sind?
Die Sabine ist sehr gut im Loslassen. Also sie ist nicht aufdringlich und sagt, ich bin die Partnerin, ich muss dabei sein, weil ohne mich geht's nicht. Sondern sie sagt, macht ihr das, ihr seid das perfekt eingespielte Team und sie kümmert sich um die Sachen, die zu tun sind im Hintergrund, damit alles weiterlaufen kann. Also da sind wir, glaube ich, echt ein sehr gut eingespieltes Team und ich bin sehr stolz darauf, dass nicht ich nur von meiner Tätigkeit als Radlfahrer leben kann, sondern dass wir gemeinsam da jetzt quasi eine Two-People-Show aufgezogen haben.
Was ist denn die in Ihrem Kopf schlimmste oder aufregendste oder unfassbarste Geschichte, die Sie in all Ihren Jahren im Ultracycling erlebt haben?
Aber es wird wirklich einmal diese Situation geben, wo ich nach einer Schlafphase einfach nicht munter geworden bin und nicht zu mir gekommen bin und wo ich völlig verwirrt da vor dem Wohnmobil gestanden bin und nicht aufs Radl aufsteigen wollte. Das selbst zu sehen, macht mich eigentlich schon fertig irgendwie, weil man denkt, wow, in dem Zustand bin ich da unterwegs. Das vergisst man selbst oft wieder, man erinnert sich meistens an die schönen Dinge.
Und wenn Sie sich so sehen, in dieser Verfassung, die ja auch augenscheinlich nicht gesund für den Körper ist, fragen Sie sich da dann schon manchmal, ob das gut für Sie ist oder ob das vielleicht sagt auch ein Arzt oder der Teamarzt, der dabei ist, das wird Langzeitschäden hinterlassen oder zahlt sich das am Ende alles aus und es ist eigentlich gar nicht so schlimm?
Es ist definitiv so, dass 8 Tage durchgehend Radlfahren ohne Schlafen nicht gesund sind. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ein gesunder Mensch, der gut trainiert ist, der das körperlich über Jahre hinweg quasi sich herantastet, der Körper haltet das aus. Wenn ich mir anschaue, andere Sportarten, was da für eine Verletzungen sind, wie Spieler aus Tennis oder Fußball oder Skifahrer am Ende ihrer Karriere, oft mit Mitte 30 schon unter Knieverletzungen leiden, unter Bandscheiben, unter Ellbogenverletzungen oder Abnützungen leiden, da bin ich eigentlich mit Radlfahren sehr, sehr einem gesunden Sport irgendwie verfallen, so jetzt da. Und wenn man sich gesund ernährt, wenn man gut trainiert, dann haltet der Mensch 8 Tage Radlfahren aus. Wenn man das 5-mal im Jahr macht, ist es nicht gut und während 8 Tage ist es auch nicht gut. Aber es ist ja vom Arzt her so, dass sie zum Beispiel weniger gesundheitliches Risiko eingesagt, eher als ein schlecht vorbereiteter Marathonläufer, der 4 Stunden bei 35 Grad in Wien durch die Stadt läuft.
Was steckt man sich für Ziele, wenn man der Beste in seiner Disziplin, in seiner Sportart ist?
Ich habe eigentlich die Ziele gar nie so in der Form verfolgt, die ich jetzt irgendwie in der Zwischenzeit erreicht habe. Also ich wollte nicht als junger Einsteiger in dem Sport einmal 1000 Kilometer schaffen. Ich wollte niemals 6-facher RAM-Sieger werden. Ich wollte niemals der Erste sein, der ein RAM und ein Transcontinental gewinnt. Das sind Dinge, die einfach so von Jahr zu Jahr gekommen sind. Und ich habe mir von einem Jahr zum nächsten neue Ziele gesetzt, habe natürlich so Träume in mir und so werde ich es jetzt auch weitermachen. Ich denke, solange man die Begeisterung hat und die Freude, dann macht es auch Spaß. Und wenn man das macht, was man gern macht, dann macht man es automatisch gut.
Dann bleiben wir gespannt und freuen uns sehr darauf, Sie weiterhin zu begleiten und anzufeuern und vor allem zu bewundern.
Dankeschön.
Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt, und zwar zum Gästebuch der Riesen. Mhm. Heute wahrlich ein Riese, der sich hier einträgt. Dafür machen wir zuerst ein Foto.
Okay. Weil ich als Radlfahrer so einen verkümmerten Bizeps habe und ich dadurch dafür sehr oft belächelt werde, muss ich dir noch herzahlen.
Ja, unbedingt. Den wollen wir bitte sehen. Here we go. Bitteschön.
Bitteschön, hat mich sehr gefreut.
Was steht denn drin?
Was sollst du machen, außer Obi drucken und lachen? Also, egal was passiert, Radl fahren und der Freitum dabei. Ist ein gutes Lebensmotto und hilft immer.
Ist ein gutes Motto. Wir stoßen jetzt noch an. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Es hat uns sehr gefreut. Ich werde versuchen, mich auch ein wenig schlafen zu üben, aber ich glaube, das kann man nicht üben, oder? Nicht wirklich zumindest.
Mir bitte nur einen ganz kleinen Schluck. Danke.
Es reicht mit den Big-Getränken. Prost.
Cheers.
Und danke fürs Dabeisein.
Danke, hat mich sehr gefreut. Prost.